Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Marietta Schwarz.
Herzlich willkommen. Das Humboldt-Forum steht wieder mal auf dem Programm. Eröffnet ist es ja, aber die Frage, ob sein Wiederaufbau durch zweifelhafte Spender zustande kam, steht wieder oder immer noch im Raum. Wir sprechen gleich über ein neues veröffentlichtes Gutachten. Der morgige 10. Mai ist ein historisch bedeutendes Datum und jährt sich nun zum 90. Mal. 10. Mai 1933, der Tag der Bücherverbrennung. Dazu hier bei Fazit ein Gespräch mit dem Publizisten Max Czollek. Und wir werfen einen Blick auf die andere Seite des Atlantiks. In den USA soll nämlich nach dem Willen konservativer Organisationen die Affirmative Action bei der Vergabe von Studienplätzen abgeschafft werden, also gezielte Vorteilsgewährung für benachteiligte Bevölkerungsgruppen. 10. Mai 1933, ein wichtiges Datum, denn damals, also vor 90 Jahren, wurden in Berlin-Mitte auf dem heutigen Bebelplatz tausende Bücher verbrannt. Bücher von jüdischen und politisch geächteten Autoren und Autorinnen. Rund um diesen 90. Jahrestag gibt es zahlreiche Veranstaltungen, unter anderem eine Diskussion des internationalen PEN heute Abend in Nürnberg. Auf der Bühne sprachen die AutorInnen Kulut Çaraf, Asal Dardan und Max Czollek über die Wehrhaftigkeit der Literatur. Und mit Max Czollek konnte ich noch vor Veranstaltungsbeginn sprechen. Guten Abend.
Guten Abend.
Dieser Abend ist ja überschrieben mit einem Zitat von Ihnen, zumindest einer starken Anlehnung, nämlich: Schreibe so, dass die Nazis deine Texte verbrennen würden. So ähnlich haben Sie das in einem eigenen Text auch schon mal formuliert. Ein Aufruf also zum politischen Schreiben. Klar, aber zu was genau, Herr Czollek?
Na, ich glaube, vielleicht einfach den Blick mal umzudrehen und nicht nur zu fragen, welche Bücher sind verbrannt worden, weil das sich natürlich hervorragend für eine Identifikation einer sozusagen deutschen Gesellschaft im Geiste der Erinnerungskultur eignet, sondern auch zu fragen, welche Bücher wurden eigentlich nicht verbrannt und was heißt das für unser Selbstverständnis auch in Bezug auf die gute Tradition von deutscher Kultur und so weiter, wenn wir kritisch den Blick auch darauf wenden.
An welche Bücher denken Sie denn da?
Naja, ich glaube, da ist jetzt gerade auch ein Film erschienen bei Arte, The Books He Didn't Burn, über Hitlers Privatbibliothek. Hitler war ein aktiver Leser. Da finden sich natürlich so abstruse Dinge, Rassentheorie und so weiter, aber eben auch Sachen wie Goethe, Schiller oder Richard Wagner, also Dinge, die auch heute noch als wichtige Bezugspunkte einer deutschen Leitkultur gelten. Und ich glaube, dass da doch eine Art Spannung existiert zwischen dieser Idee, dass Kultur per se etwas Gutes ist und der Tatsache, dass auch die Nazis Bücher gelesen haben und sich auf diese kulturellen Traditionen bezogen, um ihre Vernichtungspolitik dann zu realisieren.
Sie sind ja bekanntlich auch ein Kritiker der deutschen Erinnerungskultur. Würden Sie sagen, dass wir auch an diesem 90. Jahrestag uns falsch erinnern?
Ich glaube, es geht nicht darum, ob es richtig oder falsch ist, sondern eher um die Frage, wofür ist die deutsche Erinnerungskultur eigentlich da? Also dieser Prozess der Aufarbeitung, der in der Gegenwart für alle möglichen Formen der Legitimation herhalten muss, von der Deutschlandfahne zur WM 2006 über das Heimatministerium bis zum deutschen Stadtschloss und jüngst die Zeitenwende zum Beispiel. Und ich glaube, da muss man vielleicht schon fragen, auch aus der Perspektive der Opfer und ihrer Nachkommen, ob Erinnerungskultur eigentlich dafür da ist. Also dafür da ist, eine Wiedergutwerdung, eine Normalisierung Deutschlands zu ermöglichen, oder ob es nicht weiterhin um eine Beunruhigung geht, darum zu sagen, dass so etwas möglich gewesen ist, beunruhigt uns auch in der Gegenwart und ruft uns auf, immer wieder kritisch zu befragen, mit welchen Traditionen wir arbeiten, an was wir hier anknüpfen und wie wir Texte so schreiben können, dass die Nazis sie nicht mögen würden.
Genau, und da sind wir ja dann auch wieder bei dieser Wehrhaftigkeit der Literatur. Wie funktioniert das mit der Beunruhigung? Also muss man zuspitzen maximal? Wen erreicht man und wie verbreitet sich das, was man schreibt? Denn es gibt ja diesen berühmten Spruch von Preaching to the Converted. So ist es ja oft. Also erreicht man eigentlich alle?
Also ich würde sagen, diese Frage muss man immer mit Nein beantworten. Man erreicht nie alle und schon allein, weil manche lesen, andere hören Rap, die nächsten gehen ins Theater und die vierten sehen gerne Filme oder Serien auf Netflix. Das heißt, ich bin großer Verfechter einer intellektuellen Arbeitsteilung, bei der wir an unterschiedlichen Ebenen angreifen, so wie Hass und Gewalt und Rassismus auf unterschiedlichen Ebenen funktionieren. Die einen schreiben, die anderen machen Politik, die dritten schmeißen die Molotow-Cocktails. So muss natürlich auch die Arbeit dagegen stattfinden. Was das konkret, also formal bedeutet, lässt sich, glaube ich, nur im Kontext klären. Es ist kein Argument für die Politikwerdung der Literatur. Literatur ist Literatur und Film ist Film. Und es geht vielleicht mit einem Wort des Filmemachers Godard nicht darum, politische Filme zu machen, sondern politisch Filme zu machen.
Oder politisch zu schreiben. Geht es darum, mit dem Schreiben Diskurse zu entfachen, die dann den Weg aus der Publikation herausfinden, über die Medien in die Gesellschaft?
Also auch da wieder, das glaube ich, können unterschiedliche Menschen unterschiedlich beantworten. Ich würde sagen, ja, ich glaube, Literatur soll beunruhigen vor allem, soll uns Gewohntes in Frage stellen lassen und soll den Finger natürlich auch an die Punkte legen, wo Leute sich vermeintlich sicher fühlen oder das Gefühl haben, alles ist wieder gut geworden. Und das scheint mir gerade am Tag der 90. Jubiläum der Bücherverbrennung ganz besonders wichtig.
Aber dieser Satz, so zu schreiben, dass die Nazis die Texte verbrennen würden, der ist natürlich schon hochprovokativ, wenn man mal auch an das Heinrich Heine-Zitat denkt von 1821, dort, wo man Bücher verbrennt, verbrennt man auch am Ende Menschen. Oder ist das zu weit gedacht an dieser Stelle?
Nein. Also, dass Nazis Menschen verbrennen und Bücher, das wissen wir ja nun, das ist historisch ja ausreichend belegt. Und ich glaube, es geht genau um diese Frage. Eine Frage übrigens, die ein sehr wichtiger Zeitungsmacher und Feuilletonleiter Fritz J. Radatz einmal aufwarf in einem Text, der hieß, wir werden weiter dichten, bis alles um uns in Scherben fällt. Und da die Frage stellte, wie es sein kann, dass deutsche Dichter, die das Land nicht verließen, sowohl in der Weimarer Republik als auch in der Nazizeit, als auch dann nach 45 einfach so weiterschrieben, als wäre nichts passiert. Sprich, ihre Poetiken, ihre Arten zu schreiben, völlig unberührt waren von der Gewalt und von der Gesellschaft, die sie umgab. Und das, glaube ich, ist ein Aufruf vielleicht dazu, die eigene künstlerische Praxis auch als ein Teil von Gesellschaft zu verstehen, als eine Sache, die natürlich mit dem Material arbeitet, was Gesellschaft bereitstellt, Sprache, aber eben auch die Kontexte, in denen sie passiert und damit auch ihre Gewaltstrukturen, ihre Abgründe mit fortschreibt. Damit also sozusagen auch ein Teil des Problems ist, mindestens so sehr, wie sie ein Teil der Lösung sein kann.
Der Börsenverein des Deutschen Buchhandels, der hat sich heute auch zu Wort gemeldet, hat sich entschuldigt für seine Rolle im Nationalsozialismus. Der Verband habe sich an der Unterdrückung kritischer Stimme beteiligt, um wirtschaftliche Vorteile zu haben. Können Sie mit dem Statement etwas anfangen oder fällt es auch eben unter so eine Art von, ja, wir haben es eben schon angesprochen, Erinnerungskultur, die Ihnen Unbehagen bereitet?
Naja, ich glaube, der Begriff, den ich in meinem neuen Buch benutze, ist der des Versöhnungstheaters. Und eine der zentralen Beobachtungen ist, dass die Aufarbeitung ab den 70er Jahren, also ungefähr ab dem Kniefall von Willy Brandt, vor allem auf symbolischer Ebene stattfindet. Und diese symbolische Ebene zu einer Art Ersatzhandlung wird, die dafür sorgt, dass alles so weitergehen kann wie gehabt oder zugespitzt, dass Oma und Opa oder Opa und Papa nicht in den Knast müssen, weil sie Verbrechen begangen haben. Und deswegen bin ich ein bisschen skeptisch, was diese symbolischen Eingeständnisse angeht, wenn sie nicht gleichzeitig auch einhergehen mit irgendeiner materiellen Ebene. Also damit, dass man zum Beispiel Dinge zurückgibt, die man sich enteignet hat, Gewinne teilt, die man gemacht hat, irgendeine Form von struktureller Veränderung vornimmt. Sonst habe ich ein bisschen Sorge, spielt das in diese symbolische Form der Erinnerungskultur hinein, wo man wieder gut wird, ohne es tatsächlich wieder gut zu machen.
Der Publizist Max Czollek. Zum 90. Jahrestag der Bücherverbrennung. Heute Abend diskutierte er im Rahmen einer PEN-Veranstaltung in Nürnberg über die Wehrhaftigkeit der Literatur. Vielen Dank Ihnen.
Dankeschön.
Rechtsradikale Großspender sollen die Rekonstruktion des Humboldt-Forums mitfinanziert haben. So lautet ein alter Vorwurf des Architekten und Publizisten Philipp Oswald. Er hat schon 2021 im Tagesspiegel über die intransparente Spendenpraxis berichtet. Im Speziellen ging es da auch um die Spenden von Erhard Bödecker, der gerade in seinen letzten Lebensjahren Texte mit antisemitischen Passagen verfasst hat. Tatsächlich ließ die Stiftung Humboldt Forum eine Ehrentafel auf Bitten der Familie daraufhin entfernen. Zudem wurde das Münchner Institut für Zeitgeschichte mit einem Gutachten zu Bödecker beauftragt, dessen Ergebnisse seit gestern öffentlich zugänglich sind. Mein Kollege Stefan Koldehoff hat es sich angeschaut. Was hat dieses Gutachten denn Interessantes zutage gefördert?
Na, es ist eine sehr, sehr intensive Auseinandersetzung mit diesem Großspender, mit Erhard Bödecker. Eine Auseinandersetzung, die sich vor allen Dingen auf sein historisches und geschichtspolitisches Interesse bezieht. Also es ist keine Studie, die ihn als Menschen analysiert, sondern einfach in Anführungsstrichen auf 146 Seiten nachschaut, wie ist er mit der deutschen Geschichte umgegangen. Herr Bödecker hat unter anderem in der Nähe von Berlin ein Preußenmuseum gegründet. Er hat viel publiziert. Er hat auch Meinungsartikel geschaltet, also Texte, die als Anzeigen veröffentlicht wurden, gegen Bezahlung, nicht im redaktionellen Teil erschienen sind. Und das führt schon zu einem relativ deutlichen Bild. Autor dieser Studie ist Magnus Brechtgen, der stellvertretende Direktor des Instituts für Zeitgeschichte. Also das ist schon eine umfangreiche und sehr seriöse Studie über einen Menschen, der da über das Geld, das er irgendwann im Laufe der Jahre verdient hat, und das Humboldt-Forum an die Öffentlichkeit dringt.
Aber wie rechtsradikal, wie antisemitisch war denn nun dieser Erhard Bödecker?
Also die Studie selbst, beziehungsweise Magnus Brechtgen, macht da bewusst keine Aussage. Es stellt sich auf den Standpunkt, das war nicht unser Erkenntnisziel, das war auch nicht unser Auftrag. Und solche Worte, hat er mir heute Nachmittag gesagt, wie rechtsradikal, haben wir auch bewusst in der Studie vermieden, weil es, wie gesagt, darum ging, zu schauen, wie hat er sich geschichtspublizistisch verhalten. Da kommt Brechtgen allerdings zu relativ klaren Ergebnissen und sagt, das, was wir da gefunden haben an Äußerungen, eine der bekanntesten, die, Sie haben ihn zitiert, Philipp Oswald veröffentlicht hat, ist ja dieses Infragestellen der Opferzahl 6 Millionen ermordeter Juden im Holocaust. Also das seien schon Narrative, die von Geschichtsleugnern und von rechten Menschen benutzt werden. Brechtgen sagt aber gleichzeitig auch, das heißt nicht notwendigerweise, dass er selbst, dass Bödecker selbst ein Rechtsradikaler gewesen sein muss. Er hat sich aber solche Narrative zumindest zu eigen gemacht und er hat sie auch in der Öffentlichkeit vertreten.
Man muss dazu sagen, dass die Veröffentlichung dieses Gutachtens ja erst juristisch erkämpft werden musste. Die große Frage, die im Raum steht, die ist ja die, ob die Stiftung Humboldt-Forum diese Spenden überhaupt hätte annehmen dürfen. Dazu gibt es dann vermutlich in diesem Gutachten auch keine Aussagen.
Nein, das ist richtig, aber auch da gibt es interessante Aussagen, wenn man mit Magnus Brechtgen spricht. Der zitiert dann nämlich interessanterweise den Anwalt der Familie Bödecker, Peter Raue, ein ja durchaus bekannter Mensch, auch in der Berliner Kulturwelt, der für die Familie lange darauf gedrängt hat, dass dieses Gutachten zunächst mal nicht öffentlich publiziert wurde. Sie haben recht, erst nach dem Informationsfreiheitsgesetz ist das dann in den letzten Tagen möglich geworden. Und Peter Raue hat in einem großen Interview mit dem Tagesspiegel gestern gesagt, hätten diese Äußerungen, wären die schon vorher bekannt gewesen, dann hätte man dieses Geld eigentlich nicht annehmen können. Denn dieser Förderverein, der ja vor allen Dingen Gelder für die Rekonstruktion der historischen Schlossfassade eingesammelt hat, mit Bittbriefen, mit Broschüren, wo sie quasi wie in einem Katalog aussuchen konnten, welchen Risalit, welchen Vorsprung, welches Relief sie denn bezahlen möchten, der hatte eigentlich in seinen eigenen Statuten stehen, wir wollen mit politisch rechten Menschen nichts zu tun haben.
Mhm. Ja, das hört sich nach einer sehr geschickten juristischen Argumentation an, auch so mit leichter Neigung zur Gegenposition, aber das ist natürlich jetzt Spekulation. Halten Sie die für überzeugend, die Argumentation von Peter Raue?
Also mich persönlich überzeugt sie nicht, denn natürlich hätte das auch vorher bekannt gewesen sein können. Wir reden ja nicht über irgendwelche geheimen Flugschriften, die im Untergrund vertrieben worden sind, sondern ich habe es gerade schon gesagt, wir reden von geschalteten Anzeigen, wir reden von Büchern und in dem Augenblick, in dem ich da ein, ja, wie auch immer geartetes Geschäftsverhältnis oder Spenderverhältnis zu jemandem eingehe, da kann man eigentlich schon erwarten, dass da auch sowas wie eine Prüfung stattfindet. Also sich nun auf den Standpunkt zu stellen, hätte man es vorher gewusst, da würde ich wahrscheinlich die Gegenfrage stellen wollen, hätte man es denn nicht wissen können?
Ja. Magnus Brechtgen, den Sie jetzt schon zitiert haben, der hat ja auch sein nachträgliches Erstaunen darüber kundgetan, wie wenig seinerzeit über den Wiederaufbau des Schlosses historisch diskutiert wurde. Wir hören da mal rein.
Die historische Expertise, was beispielsweise die Architektur dieses neu wiederhergestellten Schlosses für die Geschichtsrepräsentation der Bundesrepublik bedeutet, diese Diskussion hat meiner Wahrnehmung nach nicht stattgefunden. Und deswegen haben wir jetzt diese große Diskussion in der Gegenwart, weil jetzt, wo das Gebäude da steht, genau diese Diskussion nachgeholt wird und plötzlich vielen Menschen bewusst wird, dass das eine problematische und in vielerlei Hinsicht nicht reflektierte Weise ist, wie man mit der preußisch-deutschen Geschichte hier umgeht.
Stefan Kolderhoff, ich als Berliner Bürgerin erinnere mich da ein bisschen dran, anders dran. Also es wurde schon diskutiert damals, aber das blieb wahrscheinlich wirklich in diesem Architektenzirkel. Aber was heißt es denn jetzt für die Diskussion, die wir heute führen? Sind wir müde geworden, über so etwas wirklich hitzig zu diskutieren?
Das ist, glaube ich, die zentrale Frage. Und das ist, glaube ich, auch das, was Brechtgen meint. Dass eben, er vergleicht es mit der Zeit Anfang, Mitte der 80er Jahre, als über Projekte wie das Deutsche Historische Museum oder das Haus der Geschichte in Bonn sehr erregt auch in Historikerkreisen gestritten worden ist. Als die Frage gestellt wurde, ob da eine Bundesregierung, die Regierung Kohl damals, Baupolitik oder Institutionenpolitik nutzt, um ein bestimmtes Bild in der Öffentlichkeit zu verankern, über diese Museumsgründungen beispielsweise. Das hat nun tatsächlich in der Form beim Humboldt-Forum nicht stattgefunden. Da hat man, Sie haben es gerade gesagt, über Stadtplanung gesprochen, viel über die Fassade gesprochen. Es gab mal Diskussionen, ob nicht lieber ein Hotel mit Tiefgarage rein sollte oder dann doch eine kulturelle Einrichtung. Was er sich jetzt, glaube ich, wünscht, und das ist auch eine ganz interessante Aussage für einen Historiker, dessen Bereich das ja eigentlich nicht ist, ist diese Diskussion jetzt zu führen. Also zu sagen, gut, damals haben wir es nicht getan, das Gebäude steht da, das wird auch niemand abreißen wollen. Da kommen jetzt nicht die großen Bagger mit den Kugeln vorne dran, aber es könnte diese Diskussion jetzt stattfinden, welches Selbstverständnis manifestiert sich in so einem Gebäude, in so einer Fassade. Er hat von Walt Disney Architektur gesprochen. Man könnte vielleicht noch einen Schritt weiter gehen. Wir haben da ein Haus rekonstruiert, in dem ein Antidemokrat, ein Antisemit, der deutsche Kaiser nämlich, gewohnt hat. War das eigentlich so in Ordnung und wie gehen wir da künftig mit um, wo dieses Haus nun mitten in Berlin an einem der prominentesten und politisch wichtigsten Plätze steht?
Stefan Kolderhoff über das Humboldt-Forum, den Großspender Erhard Bödecker und das nun veröffentlichte Gutachten des Instituts für Zeitgeschichte in München. Und nun ein Blick nach Frankreich, wo man beobachten kann, was passiert, wenn rechte Politiker die Oberhand gewinnen und sich das dann auch auf die Kultur auswirkt. Einem Theater in Lyon wurde gerade die Subventionen gestrichen, weil dessen Leiter die kulturpolitischen Veränderungen öffentlich kritisierte. Frankreichs ehemalige Kulturministerin und namhafte Festival- und TheaterleiterInnen haben jetzt eine Resolution verfasst. Eberhard Spreng berichtet.
In diesen Tagen ist am Théâtre Nouvelle Génération in Lyon ein Stück über utopische Entwürfe zu sehen, die Mensch und Erde eine mögliche positive Zukunft verheißen. Autor und Regisseur ist Joris Mathieu, der dieses Haus für vorwiegend junges Publikum auch leitet. Er ist zudem Vorstandsmitglied des CNDEAC, des französischen Bühnenvereins. Stellvertretend für viele seiner abgenervten Kolleginnen und Kollegen in der Region Auvergne-Rhône-Alpes hatte er einen Brandbrief über Laurent Wauquiez Kulturpolitik verfasst, den ihm die regionale Kulturverwaltung übel genommen und angekündigt hat, ihm die Gelder zu streichen. Die grünen Kulturpolitikerin Pascale Bonnier-Chalier entrüstet sich im Lokalfernsehen Lyon Mag. Das war ein absoluter Tiefpunkt. Da ist ein politisch Verantwortlicher, demokratisch gewählt, der sich wie ein Monarch benimmt. Das ist Obrigkeitswillkür nach dem Motto, Sie sagen etwas, was mir nicht gefällt, na dann streiche ich Ihnen die Subvention. Heißt das, man kriegt Geld nur für Willfährigkeit Herrn Wauquiez gegenüber? 149.000 Euro fehlen dem Théâtre Nouvelle Génération demnächst. Das ist natürlich nur ein geringer Teil des Jahresbudgets. Gelder der Region sind in Frankreich nur ein kleiner Anteil an den Kultursubventionen. Weitaus mehr leisten Staat, Kommune und Departement für die einzelnen Einrichtungen. Der Schaden ist vor allem ein politischer. denn nur das konzertierte Zusammenwirken der Gebietskörperschaften garantiert in Frankreich den Bestand von Kultur, Forschung und Lehre. Und genau in diese Kontinuität greift Laurent Wauquiez ein.
Mais après, il y a pas de rente.
Es gibt keinen Automatismus wie bei einer Rente. Subventionen gibt es nicht automatisch. Also müssen wir eine Auswahl treffen, was nicht immer einfach ist.
Ces choix sont pas toujours faciles.
Unter dem Vorwand des Ausgleichs zwischen Stadt und Land sind etwa der Hälfte der Kulturinstitutionen Mittel gekürzt worden. Willkürliche Entscheidungen häufen sich. Pascal Bonnier-Chalier erklärt die Strategie gezielter Verunsicherung. Man sagt, wir entscheiden nicht mehr über die Budgets für mehrere Jahre. Jetzt im Mai haben die Kulturhäuser immer noch keine Beschlüsse zum laufenden Haushalt und wissen nicht, ob sie das Geld überhaupt haben, das sie ausgeben müssen. Das schwächt die künstlerische Produktion im Bühnenleben ungemein. Die Oper in Lyon hat die geplante Produktion En Purge Bébé aus diesen Gründen vorsichtshalber abgesetzt. Laurent Wauquiez, anderthalb Jahre lang Parteivorsitzender der konservativen Républicains, streichelt vor Fernsehkameras gerne Kühe, stapft mit roter Daunenjacke über Baustellen und reist, wie man sagt, mit Ackerdreck an den Schuhen nach Paris. Er performt den bodenständigen Mann aus der Provinz und sucht nah an Marine Le Pens Rassemblement National einen Weg für die französischen Konservativen. Das heißt auch, er will bei der bäuerlichen Bevölkerung punkten. 40% des regionalen Kulturetats wird in Lyon ausgegeben. Für einen Bewohner dort gibt es dreimal mehr Geld für Kultur als in der Banlieue oder auf dem Land. Das ist nicht normal. Da müssen wir einen Ausgleich schaffen.
Et donc, il faut qu'on rééquilibre un peu.
Klingt plausibel, ist bei näherer Betrachtung aber haltlos. Seit Jahrtausenden sind die großen und teuren Versammlungsorte der Kultur in Europa in urbanen Räumen beheimatet, ist Kulturleben ein städtisches Phänomen. Dabei müssen die Kulturhäuser der Metropolen auch in ihr Umland ausstrahlen. Der abgestrafte Theaterleiter am Théâtre Nouvelle Génération, Joris Mathieu. Wenn man sich die Regionalkulturausgaben pro Kopf der Bevölkerung anschaut, kommt man bei uns auf gut 8 Euro jährlich. Andere ärmere Regionen in Frankreich geben im Schnitt 12 Euro aus. Wäre unsere Region im Landesdurchschnitt, hätte sie genug Geld zur Verfügung für wirkliche Akzente auf dem Land. Der Paradigmenwechsel, den Laurent Wauquiez in seiner Region durchsetzen will, lässt sich so zusammenfassen. Gängelung und Destabilisierung der bestehenden Kulturszene, Förderung von wahlpolitisch nützlichen Einzelereignissen außerhalb der etablierten Institutionen. Pascal Bonnier-Chalier. Er hat der Kultur und den Intellektuellen den Krieg erklärt. Ein populistischer Weg, nahe der extremen Rechten. Wir sehen doch überall in Europa, dass Populisten als erstes Universitäten und Kultureinrichtungen angreifen, Orte, in denen Kritik formuliert wird. Joris Mathieus Abstrafung in Lyon hat die Direktorinnen und Direktoren aller großen französischen Theaterhäuser und Festivals auf den Plan gerufen. Zusammen mit vielen ehemaligen Kulturministerinnen und Ministern von Jacques Lang bis Roselyne Bachelot unterschrieben sie einen Aufruf, der in der Tageszeitung Le Monde veröffentlicht wurde. Sie alle wissen um die Gefahr für die Kultur, die von einem autokratischen Populismus ausgeht.
Eberhard Spreng über einen kulturpolitischen Schwenk nach rechts und die Abstrafung kritischer Kulturschaffender in Südwestfrankreich.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Heute mit Christiane Gut.
Die brasilianische Sängerin und Komponistin Rita Lee ist im Alter von 75 Jahren gestorben. Das melden mehrere Medien unter Berufung auf die Familie. Die Zeitung Globo bezeichnet sie als Königin des brasilianischen Rock. Rita Lee war Mitbegründerin der Band Os Mutantes, mit der sie in der Zeit der brasilianischen Diktatur die Musikkultur des Landes prägte. 1972 verließ sie die Gruppe und startete eine Solokarriere. Im Jahr 2001 gewann sie den Latin Grammy für das beste Rockalbum in portugiesischer Sprache. Im vergangenen Jahr erhielt sie den Preis für musikalische Exzellenz für ihr Gesamtwerk. Rita Lee arbeitete auch als Schauspielerin und hatte zeitweise eine eigene Fernsehshow. Die Akademie der Künste sorgt sich um das Hörspiel im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Sie richtet sich gemeinsam mit anderen Kultureinrichtungen in einem offenen Brief an den ARD-Vorsitzenden Kai Gnifke sowie an alle Intendanten und Programmdirektoren der ARD. Im Mittelpunkt steht die Forderung nach Transparenz sowie Beteiligung an der Neustrukturierung von Redaktionen und Programminhalten. Mit dem künstlerischen Hörspiel sei ein bedeutendes Kulturerbe zu schützen, heißt es in dem Schreiben. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk sei ein Kulturproduzent und habe die Aufgabe und Verantwortung, vertiefende Formen und Inhalte zu produzieren. Der Streamingdienst Spotify hat tausende Songs von seiner Plattform entfernt, die mit Hilfe künstlicher Intelligenz entstanden sind. Vor allem Songs des Start-up-Unternehmens Boomi wurden gelöscht, nachdem in letzter Zeit Beschwerden über Betrug bei Streamingdiensten zugenommen hatten, wie die Financial Times berichtet. Darauf hingewiesen hatte unter anderem der Konzern Universal Music. Die KI-generierten Songs sollen dann von Bots, also automatisierten Programmen, abgerufen worden sein, was die Streaming-Zahlen in die Höhe getrieben habe. Es gebe sogar die Vermutung, dass Labels und Künstlerinnen wie Künstler selbst mit Fake-Streams zusammenarbeiteten, erklärte der Digitalexperte von Deutschlandfunk Kultur Johannes Kuhn hier im Programm.
Unter anderem, weil man eben bekannter wird, weil man in den Charts auch höher steht, das fließt ja da auch mit rein, vielleicht auch dann in meinem Radio gespielt wird, natürlich auch es attraktiver ist, wenn ich einen Song sehe, der vielleicht eine fünfstellige Zuhörerzahl hat, statt nur irgendwie 300 Klicks. Naja, und de facto erhöhen sich damit natürlich auch die Chancen, dass man für eine Playlist von Spotify selber ausgewählt wird, was ja bei Spotify zum Beispiel der Königsweg sozusagen für weniger bekannte Künstler ist, tatsächlich da massiv gespielt zu werden und auch Bekanntheit zu erlangen.
Die English National Opera sucht nach einem neuen Standort. Die Kulturbehörde, der Arts Council England, hatte das Ensemble angewiesen, London zu verlassen, um mehr Kultur in Regionen abseits der Hauptstadt zu bringen. Ansonsten sollte die Oper ihre öffentlichen Zuschüsse verlieren. Nun hat die Leitung des Hauses die Auswahl auf 5 Städte reduziert, wie die britische BBC berichtet. Im Rennen sind demnach noch Birmingham, Bristol, Manchester, Nottingham und Liverpool. Dort sind die Musikerinnen und Musiker am Abend schon einmal aufgetreten. Sie haben kurz vor dem ersten Halbfinale des Eurovision Song Contests Klassiker des Gesangswettbewerbs in Opernmanier interpretiert.
Freundschaften begleiten uns ein ganzes Leben lang, manche halten ewig, andere sind eher ein Bündnis auf Zeit und gelebt werden sie ganz unterschiedlich. Die Kunst kann sicher ein verbindendes Element sein. Was die Existenz von diversen Künstlerzirkeln auch in der Vergangenheit zeigt, klar gab und gibt es da auch Konkurrenzen. Aber wenn Freunde gemeinsam künstlerisch wirken, entsteht etwas, das dann auch für andere sichtbar wird. Das Kunstmuseum Wolfsburg eröffnet in wenigen Tagen eine Ausstellung über Freundschaften. Der Fokus liegt auf Gemeinschaftswerken des 20. Jahrhunderts. Und darüber habe ich mit dem Leiter Andreas Beitin gesprochen. Guten Abend.
Hallo, guten Abend.
Herr Beitin, was gibt es denn da zu sehen im Kunstmuseum Wolfsburg?
Ja, es gibt im Grunde genommen eigentlich ein wunderbares Spektrum unterschiedlichster Medien, also angefangen von der Dichtkunst über Malerei natürlich, Skulpturen, aber auch Film und Video. Also im Grunde genommen das ganze Spektrum, was es an künstlerischer Produktion gibt und das eben alles von befreundeten KünstlerInnen gemeinsam geschaffen.
Und warum eigentlich das 20. Jahrhundert? Also künstlerisches Schaffen ist ja im Prinzip so alt wie die Menschheit. Taucht dieses Phänomen Gemeinschaftswerk tatsächlich vermehrt im 20. Jahrhundert auf?
Ja, das kann man im Grunde genommen so sagen. Die beiden Verantwortlichen für diese Ausstellung, die Kuratorin Blondine Chavanne und der Künstler Jean-Jacques Lebel, der als wissenschaftlicher Berater für diese Ausstellung fungierte, haben sich tatsächlich eben auf das 20. Jahrhundert konzentriert, weil sie im Grunde genommen sagen, es ist letztendlich das gemeinsame Schaffen, das künstlerische, freundschaftliche Schaffen ist letztendlich oftmals von einer ja freundlichen, humorvollen, spielerischen Note geprägt. Aber es waren natürlich auch vielfach dann politische oder gesellschaftliche Gründe, was die entsprechenden KünstlerInnen zusammengebracht hat. Und die ganze Ausstellung fängt an mit dem Album Südik. Das ist ein legendäres Werk, der, man kann gar nicht so sagen, Dichtkunst. Es ist eigentlich eher ein Sammelsurium unterschiedlichster Textform, entstanden im Jahr 1871, also zur Zeit der Pariser Kommune. Und das war im Grunde genommen ein einziges Antiwerk gegen alles Etablierte. Man hatte also wirklich teilweise in fäkal-erotischer Form sich ausgedrückt und wollte tatsächlich so dem guten bürgerlichen Geschmack eins auswischen. Und das ist tatsächlich auch in gewisser Weise auch prägend für viele andere gemeinsam geschaffene Kunstwerke.
Wenn man mit jemandem künstlerisch zusammenarbeitet, teilt man sich mit dem oder derjenigen ja dann auch Ruhm oder eben Verriss? Sind das bestimmte Künstlerpersönlichkeiten, die sich auf so etwas einlassen?
Ja, ich würde noch nicht mal sagen, dass es bestimmte Künstlerpersönlichkeiten sind. Also ich glaube schon, dass natürlich erstmal das Freundschaftliche im Vordergrund steht. Es waren oftmals auch ganz unterschiedliche Gründe, die zum gemeinsamen Arbeiten geführt haben. Oftmals waren es spontane Entscheidungen, dass man gesagt hat, man macht eine Fallzeichnung zusammen. Oder natürlich waren es auch oftmals auch über einen längeren Zeitpunkt andauernde Kollaborationen. Und natürlich gibt man ein Stück weit den Egoismus auf und begibt sich mit dem Gegenüber in einen Dialog. Und das ist natürlich auch nicht immer ganz freundschaftlich die ganze Zeit abgelaufen. Oftmals haben die sich natürlich auch gestritten, übereinander geärgert. Es gab auch Freundschaften, die über das gemeinsame Schaffen hinaus auseinandergegangen sind. Und das versuchen wir in dieser Ausstellung eben auch ansatzweise zu zeigen. Also natürlich ist es nur ein kleiner Ausschnitt, den wir dort zeigen. Aber es ist schon ein spannendes Kapitel der Kunstgeschichte, eben dieses gemeinschaftlich-freundschaftliche Arbeiten an der Kunst, mit der Kunst aufzuzeigen und eben die ganzen vielfältigen Gründe, die es dafür gegeben hat.
Berühmte Künstlerpaare fallen einem ja schnell ein. Christo und Jean-Claude, Frida Kahlo und Diego Rivera, Kandinsky und Münter. Jenseits dieser Liebespaare, was sind das für Bündnisse und wie kam es zu denen?
Also wir haben uns im Grunde genommen bei der Ausstellung eben auf solche Bündnisse konzentriert, die eben tatsächlich nur von vorübergehender Dauer waren, also nicht von Künstlerpaaren und auch nicht Kollektiven. Da hat es ja in der letzten Zeit auch schon verschiedentlich Ausstellungen gegeben, sondern tatsächlich wirklich auf solche Kunstwerke, die von befreundeten Künstlerinnen und Künstlern geschaffen worden sind und die eben nur entweder ein Kunstwerk gemeinsam geschaffen haben oder eine Serie oder vielleicht auch mal für 2-3 Jahre, die aber im Grunde genommen auch parallel dazu immer auch selbst noch eigenständig als Künstler und Künstlerin weitergearbeitet haben. Und das ist eigentlich gerade das Spannende dran, wo man sehen kann, wie sich jeder mit seiner eigenen Form, mit seiner eigenen künstlerischen Schaffenskraft einbringt. Wir haben beispielsweise eine wunderbare Malerei von Jenny Holzer und Lady Pink, einer Graffiti-Künstlerin, die sich beide also mit ihren völlig unterschiedlichen Formen der künstlerischen Ausdruckskraft zusammenbringen und im Grunde genommen gegen die damalige US-amerikanische Außenpolitik schaffen wollten und im Grunde genommen auch eine Form des Protests auch damit ausdrücken wollten.
Also oft ist das politisch, was da motiviert ist, ja?
Das kann man so sagen. Also eines der zentralen Werke in der Ausstellung ist ein riesengroßes, 4x5 Meter großes Gemälde, das ein antifaschistisches Kollektivgemälde. Das wurde 1960 geschaffen und zwar als damals eben auch spontane Reaktion auf die bekannt gewordene Massenvergewaltigung und Folterung einer algerischen Freiheitskämpferin. Und es haben sich dann in Mailand eben verschiedene Künstler zusammengetan und die waren so entsetzt über dieses wirklich im Grunde genommen kolonialistische Vorgehen der französischen Armee in Algerien und man hat dann dieses riesengroße Gemälde gemeinsam geschaffen. Jeder hat sich mit seiner künstlerischen Form dort eingebracht und das war damals so provokant, das Gemälde, dass es tatsächlich wenige Wochen später von der Polizei konfisziert worden ist und mehr als ein Vierteljahrhundert eingelagert worden ist, weil man das eben nicht wollte, dass es sozusagen öffentlich zu sehen ist. Also das kann man insofern nur bestätigen, was Sie sagen, dass also tatsächlich oftmals politische Gründe eben für das gemeinsame Schaffen auch dann verantwortlich waren.
Sie haben das eben schon angedeutet, dieses Thema gemeinschaftlich arbeiten ist heute aktueller denn je, zumindest was das kollektive Arbeiten betrifft. Sie haben das ausgespart, haben Sie gesagt. Warum? Also weil es letztendlich mit der Genese von Freundschaftsbündnissen nicht so viel zu tun hat?
Uns ging es um das Spontane. Es ist auch ein großer Schwerpunkt in der Ausstellung liegt auf dem Surrealismus, wo eben auch das ja direkte Zusammenkommen eine Rolle spielt, das Spielerische, das Humorvolle, was ich schon angedeutet hatte, wo man im Grunde genommen diese wunderbaren kleinen Fallzeichnungen geschaffen hat, die sogenannten Cadaver Exquis, also direkt übersetzt die köstlichen Leichen, wo man, das kennt man ja aus dem Spielbereich ja auch, dass man Fallzeichnungen erstellt, wo man nicht weiß, was der Vorhergehende gemacht hat und am Ende kommen nachher wunderbare surrealistische Zeichen raus und das ist das, was oftmals dann eben auch das Verbindende war, dass man einfach gemeinsam spontan sich zusammengetan hat und uns war es eben wichtig, diese Form des künstlerischen Schaffens zu zeigen und nicht sozusagen die Kollektive, die im Grunde genommen über viele Jahre oder dauerhaft zusammenarbeiten.
Die Ausstellung Freundschaften, Gemeinschaftswerke von Dada bis heute, die ist ab 13. Mai im Kunstmuseum Wolfsburg zu sehen und dann bis zum 24. September dieses Jahres. Die Voraussetzungen, an einer begehrten US-amerikanischen Uni zu studieren, sind hoch. Man braucht viel Geld, super Noten und einen guten Aufnahmetest. Ginge es allein nach diesen Kriterien, wären fast alle Studierenden weiße oder asiatischstämmige Amerikaner. Deshalb berücksichtigen die meisten Hochschulen in den USA auch den ethnischen Hintergrund von Bewerbern. Man nennt das Affirmative Action, aktive Gleichberechtigungspolitik. Zwei Organisationen haben vor dem obersten Gerichtshof gegen diese positive Diskriminierung geklagt. In Kalifornien lässt sich studieren, was passiert, wenn das tatsächlich abgeschafft wird. Dort war unsere Korrespondentin Doris Simon zu Recherchen unterwegs.
Es ist ruhig auf dem Campus der University of San Francisco, einer privaten Hochschule der Jesuiten, mitten in der Stadt. Das akademische Jahr geht zu Ende. Susan Freewald, Direktorin der juristischen Fakultät, ist zufrieden.
Es läuft ziemlich gut bei uns. Wir haben seit mehreren Jahren konstant über 50% unterrepräsentierte Gruppen. Und wir haben mehr Schwarze und Latinos an der Uni als in San Francisco. Ein Drittel der Studierenden sind die Ersten in ihren Familien.
Die Jesuitenhochschule ist keine Elite-Uni wie Berkeley oder Harvard, aber auch die Law School der USF, wo ein Studium $50.000 pro Jahr kostet, muss viele Bewerber ablehnen. Der Notendurchschnitt und vor allem der LSAT, der standardisierte Jura-Aufnahmetest, sind wichtig bei der Bewerbung. Aber auch, ob die Studierenden aus Familien kommen, die historisch und wirtschaftlich benachteiligt sind.
Wir leben in einer multiethnischen Demokratie und Juristen sind sehr mächtige Leute. Deshalb müssen Juristen aus unterschiedlichen Milieus kommen.
Private Hochschulen wie die USF dürfen in Kalifornien anders als öffentliche Unis bei ihrer Auswahl den ethnischen Hintergrund von Studierenden berücksichtigen. Sie betrifft die Entscheidung von Kaliforniens Bürgern nicht, die sich 1996 gegen Affirmative Action, also positive Diskriminierung, aussprachen. Das könnte sich ändern, wenn das oberste US-Gericht demnächst gegen Affirmative Action entscheidet. Es wäre US-weit für private und öffentliche Hochschulen das Ende der seit der Bürgerrechtsbewegung geübten Praxis, historisch benachteiligte Bewerber bei annähernd ähnlichem Abschneiden zu bevorzugen. Das sind sehr häufig aber nicht nur schwarze, hispanische und indigene Amerikaner. Für Wang Kong Fa gehört positive Diskriminierung abgeschafft. Der Anwalt arbeitet in Kaliforniens Hauptstadt Sacramento als Jurist für die konservative Stiftung Pacific Legal, die zwei entsprechende Klagen vor dem obersten US-Gericht unterstützt.
Wir sind der Meinung, dass jeder Einzelne nach seinen individuellen Eigenschaften, Verdiensten und Interessen beurteilt werden sollte. Ein System, in dem Hautfarbe den Ausschlag gibt, verschiebt die Maßstäbe.
Menschen gehe es besser, wenn sie frei und ohne Einmischung der Regierung leben könnten, heißt es auf der Webseite von Pacific Legal.
Die Grundlage darf nicht die Zugehörigkeit zu einer Bevölkerungsgruppe sein, die die Regierung geschaffen hat.
Nach dem Referendum in Kalifornien 1996, das zur Abschaffung von Affirmative Action an staatlichen Hochschulen führte, sank die Zahl schwarzer, indigener und hispanischer Studierender an staatlichen Elitehochschulen wie Berkeley um die Hälfte. Heute ist sie trotz vieler Anstrengungen immer noch nicht wieder auf dem Stand von vor 27 Jahren. Der Juraprofessor David Oppenheimer hat im Namen von 2 Dutzend Rektoren und Professoren einen Brief der Freunde des obersten Gerichts formuliert für die Beibehaltung positiver Diskriminierung als ein Faktor bei der Auswahl von Studierenden. Die Zeit von Great Minds Think Alike sei vorbei.
Was große Denker großartig macht, ist, dass sie die Dinge aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten.
Matt Fernandez studiert Jura an Berkeley Law, einer der 10 besten juristischen Fakultäten der USA, als erster Student in seiner Familie. Manchmal fremdelt er immer noch.
Ich war noch nie in einer so weißen Umgebung wie hier. Ich war noch nie in einem Raum mit so wenigen Schwarzen und Latinos. Schon erschreckend, wie sich das Fehlen von Affirmative Action in Kalifornien auswirkt.
Dabei haben Kaliforniens staatliche Universitäten seit 1996 $500 Milliarden investiert, um mit anderen Maßnahmen unterrepräsentierte Studierende zu gewinnen. Berater informieren in entsprechenden Schulbezirken über Zugangswege und Stipendien. Zudem dürfen sich die besten 9% jeder kalifornischen Highschool für ein Studium an staatlichen Unis bewerben, auch mit schlechteren Noten. Und wer nach der Schule ein Community College besucht, kann mit sehr gutem Fachtest und Noten ins staatliche Unisystem wechseln. So kam Matt Fernandez nach Berkeley. Ohne positive Diskriminierung bleibe die Postleitzahl entscheidend für den Bildungserfolg, sagt der Jurastudent. Schulen in den USA werden über die Grundsteuer finanziert. Deshalb fehlen ärmeren Bezirken mit weniger Steueraufkommen die Mittel für Schulen, für Anreize und Förderung sowie für außerschulische Aktivitäten. Dinge, die wichtig sind für die Bewerbung an einer Spitzenuniversität.
Wenn man aus einer wohlhabenden Gegend kommt, mit wirklich guten öffentlichen Schulen oder wo es üblich ist, sein Kind auf eine Elite-Privatschule zu schicken, wo Eltern eine Hochschulausbildung haben, dann sind das entscheidende Faktoren. Ich bin der erste Schüler meiner Highschool, der es an eine der besten juristischen Fakultäten geschafft hat.
Stimmen zur Affirmative Action in den USA. Beim obersten Gerichtshof liegt dort eine Klage zur Abschaffung vor. Doris Simon berichtete aus Kalifornien. Und wir kommen zur Kulturpresseschau hier bei Fazit. Gregor Sander hat die Feuilletons von morgen Mittwoch, den 10. Mai, gelesen.
Die Süddeutsche Zeitung hat ihr Profil dem türkischen Journalisten Bülent Mumay gewidmet und man ahnt schon bei der Überschrift nichts Gutes. Der nächste Autor, den Erdogan mundtot macht. Der 45-Jährige, laut Raphael Geiger, einer der bekanntesten Journalisten des Landes, ist jetzt auf Bewährung, verurteilt eine Woche vor der Wahl. Ein falsches Wort noch und der Palast könnte die Haftstrafe vollstrecken lassen. Ein Hinweis ans zuständige Gericht würde reichen. Mumay müsste für ein Jahr und 8 Monate ins Gefängnis. In der Frankfurter Allgemeinen Zeitung lesen wir, dass sich Mumay trotzdem nicht mundtot machen lässt. Wenige Tage vor der Präsidentenwahl erscheint hier einer seiner regelmäßigen Briefe aus Istanbul, in dem er die Situation vor Ort so beschreibt. Letzte Woche wurde ein 14-Jähriger wegen Beleidigung Erdogans vor Gericht gezerrt. Zugleich begnadigte Erdogan einen Aktivisten der Terrororganisation Hizbullah, der etliche Menschen lebendig begraben hatte. Warum? Weil der legale Flügel der Hisbollah, die Partei Hüdapar, Erdogans neuer Bündnispartner ist. Angst ist da nun wirklich nicht herauszulesen. Und am Ende beweist Mumay, dass er auch in 21 Jahren unter Präsident Erdogan den Humor nicht verloren hat. Lassen Sie mich mit einem Gleichnis schließen, das Sie fröhlich stimmen wird. Erdogans Verbündeter Bahçeli kündigte seine Mitgliedschaft in dem berühmten Fußballverein Besiktas. Dort hatte es von den Tribünen geschallt: Regierung, tritt zurück. Wissen Sie, was seither geschah? Von 12 Spielen verlor Besiktas kein einziges. In der Taz hat Ayda Baganejad einen großen Funken Hoffnung für den darbenden deutschen Buchhandel entdeckt. Buchempfehlungen auf TikTok sind zu einer Macht im Literaturbusiness geworden, nicht zuletzt im Segment Belletristik für junge Erwachsene. Doch es gibt auch Arroganz und Hass. Nun gut, denken wir an dieser Stelle, Arroganz und Hass hat es ja auch schon im literarischen Quartett vor 30 Jahren gegeben. Nichts Neues also, und die Taz-Autorin erklärt weiter. BookTok ist eine Art Selbstbezeichnung für die Lese-Community bei TikTok. Diese ist mittlerweile so erfolgreich, dass in Buchhandlungen wie im Kulturkaufhaus Dussmann in Berlin eigene BookTok-Regale und Auslagen geschaffen werden für Bücher, die in der Community besonders beliebt sind. International sei das längst Usus, stellt Baganejad nüchtern fest und beschreibt ihren vielleicht nicht ganz so TikTok-affinen Taz-Feuilleton-LeserInnen auch, was es dann da so zu sehen gibt. Dieses Buch hat mich zerstört, sagt eine junge Frau und hält ein buntes Cover in die Kamera. Im Hintergrund sind Bücherregale zu sehen, ihr Make-up sitzt perfekt, der Filter auch. Schnitt und? Im Takt der Musik scheint das Buch in die Kamera zu fallen, im nächsten Bild ist das Cover sichtbar. Und so weiter und so weiter. Aber wenn man die Generation Z und folgende so zum Lesen bekommt, kann doch daran nichts schlecht sein. Bleibt nur noch zu klären, woher denn der Hass kommt. Diese Frage beantwortet in der Taz die Buchhändlerin Magda Birkmann mit der schlichten Feststellung: BookTok kriegt Hate, weil vieles, was hauptsächlich junge Frauen und Mädchen betreiben, immer Hate abkriegt. Aber mit Hass wollen wir hier natürlich nicht enden, sondern mit einem, der seinen Abschied von der Bühne zelebriert. Sir Elton John gibt in Berlin gerade 3 Konzerte hintereinander auf seiner nun wirklich allerletzten Tour. Gunda Bartels war für den Tagesspiegel da und fasst es so zusammen: Singen kann er nach wie vor, wenn auch keine langen Melodiebögen mehr, was Sad Songs und Sorry Seems to be the Hardest Word einen bellenden Duktus gibt. Das klingt vielleicht nicht ganz so begeistert, aber am Ende hat der 76-Jährige auch die Kritikerin überzeugt und sie schmilzt mit den Worten dahin: So treten Popstars von der Bühne ab.
Das war die Kulturpresseschau von Gregor Sander und das war Fazit, die Kultur vom Tage. Ich bin Marietta Schwarz. Danke fürs Zuhören.